Heute bei «Apropos» mehr Glück im Alltag. Vor wenigen Tagen ist ein neues Jahr losgegangen und für viele Menschen ist der Jahreswechsel verbunden mit der Frage, wie eigentlich das eigene Leben noch erfüllter wird. Also noch etwas besser und man selber noch etwas zufriedener. Was sollte man sich für das Jahr 2025 vornehmen? Wie schafft man es, die Vorsätze umzusetzen? Und wie schafft man es, nicht hässig zu werden, wenn das alles am 10. Januar schon nicht mehr ganz so klappt? Neurowissenschaft und Psychologie haben auf diese Fragen Antworten und über die reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Und zwar mit der Tina Huber. Sie ist Autorin für das Ressort «Leben» und mitverantwortlich für die Kolumne «Zum Glück», wo jede Woche einen Tipp gibt für ein besseres Leben. Hallo Tina.
Hallo Mirja.
Tina, willkommen im neuen Jahr. Danke. Und willkommen im Podcast «Apropos». Hast du dir Vorsätze gemacht für 2025?
Nein, ich mache mir eigentlich nie Vorsätze. Und das habe ich auch dieses Jahr so gehalten. Ich habe aber noch vor der Weihnacht etwas Interessantes gelesen zu diesem Thema. Und zwar im Magazin vom «Tagesanzeiger», wo unsere Kollegen Roman Cepeler und Michael Krogerus eine interessante oder eine tolle kleine Rubrik haben, wo sie jede Woche Tipps geben, auch für ein besseres Leben. Und dort haben sie geschrieben, ja, wenn es etwas gibt, das man verändern oder anpacken für das nächste Jahr, dann soll man sich doch gescheiter mal überlegen, drei Sachen aufschreiben, die einem immer ein gutes Gefühl hinterlassen. Also Sachen, die man nie bereut, wenn man es gemacht hat.
Okay.
Und dann soll man sich überlegen, wie man die Sachen mehr kann integrieren in seinen Alltag. Und das finde ich eigentlich noch einen schönen Gedanken, weil es geht einmal von etwas Positivem aus, weil normalerweise bei den Vorsätzen tut man ja meistens geht man vom Negativen aus. Das heisst, man tut sich etwas verbieten, wo man als schlecht oder schädlich wahrnimmt. Weniger rauchen, weniger trinken, weniger Netflixen. Oder man nimmt sich etwas vor, wo man eigentlich gar keine Lust hat drauf. Und das finde ich einen schönen Ansatz eigentlich, um sich überlegen, wo will ich eigentlich stattdessen Prioritäten, wo will ich den Fokus hinlegen.
Also etwas, was einem Freude macht. Und mit dem sind wir eigentlich schon mitten im Thema. So die ganz klassischen Vorsätze, du hast ein paar schon erwähnt, also irgendwie mehr Sport machen, weniger rauchen, gesünder essen und so weiter. Wie glücklich machen uns die eigentlich?
Ich glaube, so generell kann man das nicht sagen. Aus einer gesundheitlichen Perspektive sind die meisten klassischen Vorsätze sicher vernünftig. Eine andere Frage ist aber dann, ob sie noch zufriedener machen. Und ich glaube, was sich auf jeden Fall lohnt, ist, sich selber zu fragen, was steht eigentlich hinter dem Vorsatz. Also wenn ich mir zum Beispiel vornehme, endlich aufhören zu rauchen, dann lohnt es sich, um sich zu fragen, was ist eigentlich die Motivation dahinter. Zum Beispiel schäme ich mich vielleicht vor meinem Partner, dass ich es immer noch nicht geschafft habe. Oder will ich mir endlich selber beweisen, dass ich mein Leben irgendwie unter Kontrolle habe. Oder geht es mir tatsächlich nur um den gesundheitlichen Aspekt? Ich glaube, wenn man sich da sehr ehrlich hinterfragt, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Vorsatz wirklich auch dazu beiträgt, dass man zufriedener durchs Leben geht und dass man es auch innen durchzieht.
Es hat ja das Jahr schon angefangen. Was entscheidet eigentlich darüber, ob so Vorsätze jetzt noch etwas länger halten, wie bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, bis die ersten Januarwochen?
Es gibt sicher ein paar Punkte, die man beachten kann, die zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Das eine wäre, sich realistische Ziele setzen, natürlich. Und da lohnt es sich, um ehrlich mit sich selber zu sein. Etwas anderes ist, möglichst konkret zu werden. Das heisst, nicht sagen, ab sofort treibe ich mega viel Sport, aber zum Beispiel sagen, künftig will ich am Montag und am Mittwoch heimlaufen vom Arbeiten und dann gerade eine Stunde spazieren. Oder nicht sagen, ich tue ab sofort viel lesen, sondern sich vornehmen, dass man jeden Abend vor dem Einschlafen 5 Minuten liest, also konkrete Sachen. Etwas anderes ist auch noch, sich das Ziel aufteilen in Etappen. Also nicht gerade sagen, ich will 15 Kilo abnehmen, sondern sich kleine Etappenziele setzen, die dann auch ein bisschen realistischer sind zum Umsetzen. Und man kann versuchen, sich das Leben einfach so einfach wie möglich zu machen, indem man sich zum Beispiel Sport vornimmt, über den Mittag zu machen, wenn man sowieso außer Haus ist und nicht am Abend, wenn man sich noch aufraffen muss, um rauszugehen. Oder man kann sich verabreden mit anderen Leuten in einer Gruppe oder mit einem Kollegen, wenn man das motivierend findet. Einfach grundsätzlich finde ich gnädig mit sich selber sein. Und es gibt schon Leute, die mit einem eisernen Willen gesegnet sind, die sich alles umsetzen können, was sie vornehmen. Aber für uns andere ist es wahrscheinlich besser, wenn man sich Sachen vornimmt, die man möglichst gut in den Alltag integrieren kann, die einem auch zu einem passen, damit es nicht zum riesen Kraftakt wird, dass man es umsetzen kann. Weil es braucht ja auch Erfolgserlebnis, dann bleibt man auch immer dran.
Also möglichst konkret, möglichst realistisch. Wenn jetzt aber trotzdem alles scheitert, was man sich so Anfang Jahr Schönes vorgenommen hat, ist denn das so schlimm?
Ja, das muss man selber entscheiden. Ich finde überhaupt nicht. Hauptsache, man probiert etwas und Hauptsache, man bleibt im Handeln. Ich glaube, es ungut wäre, wenn man dann irgendwie demotiviert in eine Hilflosigkeit hineinkommt und sagt, ja, ich mache jetzt gar nicht mehr, weil ich schaffe es sowieso nicht. Sondern wichtig ist, dass man eben im Handeln bleibt und dass man versucht, halt vielleicht das Ziel zu justieren und dann nochmal von neuem versucht, das umzusetzen. Aber nein, ich finde es überhaupt nicht schlimm.
Ihr befasst euch ja für eure Kolumnen zum Glück immer wieder damit, was Neurowissenschaft oder auch Psychologie zu gewissen Themen sagt. Dass wir trotz allem, was vielleicht gescheitert ist, dass wir trotz allem Stress, den wir vielleicht haben, im Alltag, Frust und so weiter, zufrieden bleiben oder nicht. Von was hängt das ab? Und können wir das selber auch beeinflussen?
Es hängt von so vielen Faktoren ab, da könnten wir einen ganzen Tag darüber reden. Und ganz viele Forscher haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und sie gehen mittlerweile davon aus, dass die Frage, wie optimistisch oder pessimistisch dass wir durchs Leben gehen, dass das ein relativ stabiles Konstrukt ist, das abhängig ist von ganz vielen individuellen Persönlichkeits- und Umweltfaktoren. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich das psychische Wohlbefinden kann man auch ein bisschen üben und trainieren. Und in diesem Zusammenhang habe ich ein interessantes Buch gelesen, kürzlich. Das heisst «Das Glück der richtigen Gedanken». Und es ist geschrieben worden von der belgischen Neurowissenschaftlerin Caroline Notebaert.
Also ein Teil ist uns sozusagen schon ein bisschen in die Wiege gelegt oder anerzogen. Für alles andere, was sagt Caroline Notebaert? Wie schafft man es, dass man quasi zufrieden bleibt, auch wenn nicht alles so läuft, wie man möchte?
Ja, eine von den zentralen Aussagen ist, dass das Glück im eigenen Kopf abläuft. Das klingt jetzt mal recht banal, aber trotzdem finde ich das eine interessante oder eine wichtige Erkenntnis. Weil wir haben immer das Gefühl, so wie es uns geht, das ist das Resultat der äußeren Umstände. Also zum Beispiel heute Morgen angenommen, der Bus ist zu spät gekommen und dann bin ich zu spät ins Geschäft gekommen und zu spät in die Sitzung und wegen dem habe ich jetzt schlechte Laune. Man hat immer das Gefühl, okay, das ist A gleich B. Aber wenn man sich bewusst wird, dass es eigentlich wir selber sind, also unsere Gedankenwelt, die den Zusammenhang herstellt zwischen dem, was passiert und dem, was wir empfinden, dann kann man das auch versuchen zu moderieren und in die Gefühlswelt und Gedankenwelt quasi einzugreifen. Also anders ausgedrückt, erst durch die innere Bewertung der äußeren Umstände empfinden wir Gefühle, also empfinden wir Trauer, Freude, Wut etc. Und so können wir, wenn wir es schaffen, die Emotionen zu regulieren, also Emotionsregulierung ist das Zauberwort, wenn wir das schaffen, dann können wir auch Einfluss nehmen auf unser psychisches Wohlbefinden.
Das heisst, wenn der Bus zu spät kommt, trotzdem sich nicht gerade von dem hässig machen zu lassen.
Genau, zum Beispiel.
Caroline Notebaert schlägt ja für das also ganz konkrete Strategien vor, wie man das schafft. Um was geht es?
Genau, es sind ein paar Strategien vorschlagen. Eine hast du jetzt gerade schon genannt. Das nennt man die kognitive Aufarbeitung. Das ist eben, man versucht, eine unangenehme Situation neu zu interpretieren. Eben der Bus kommt spät oder ich stehe morgen im Stau. Anstatt zu sagen, oh, das ist jetzt ein riesen Seich, ärgere mich, kann man versuchen, das anders zu interpretieren. Zum Beispiel, wenn man morgen im Stau steht, kann man sagen, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde mehr Zeit, jetzt tue ich doch meinen Lieblingspodcast hören. Oder ich lüte
apropos natürlich.
Genau. Oder ich lüte jemandem an, den ich schon lange anrufen wollte, etc. Eine andere Strategie nennt sich Affektlabeling. Weil es gibt ja tatsächlich Situationen, wo man kann nicht jede Situation irgendwie neu interpretieren oder etwas Positives rausholen. Manchmal gibt es einfach Situationen, die halt sehr traurig machen oder hässig machen. Und dann kann man eben zum Beispiel das Affektlabeling anwenden. Dort geht es darum, dass man in einer belastenden Situation versucht, Gefühl zuerst wahrzunehmen und dann anzunehmen. Das muss nicht heissen, dass man es gut findet, aber einfach sagen, okay, das macht mich jetzt mega hässig und das ist jetzt so. Und das ist durch Studien mehrfach erwiesen, dass das an einem Gefühl gerade die Intensität nehmen kann. Also zum Beispiel an einem Ärger kann das zum Beispiel gut die Luft rausnehmen, wenn man es einfach benennt und sagt, jetzt bin ich mega hässig und dann einfach mal das auf den Tisch legt. Mhm. Quasi ein Etikett an einer Emotion, ein Etikett anhängt, eben ein Label, darum heisst es Affektlabeling.
Und hat sie noch weitere Strategien, die sie vorschlägt?
Das dritte ist die Veränderung. Auch das klingt wieder relativ offensichtlich, aber oft ist es doch so, dass wenn man sich über etwas ärgert zum Beispiel, dass man sich lieber immer wieder über das Gleiche aufregt, anstatt sich überlegen, ja, was kann ich eigentlich machen, um den Ärger zu umgehen. In dem Zusammenhang, wenn ich vielleicht gerade ein Beispiel machen kann, ist mir in den Sinn gekommen, dass ich vor einiger Zeit eine Kollegin hatte, die so eine Phase hatte, wo sie immer und jedes Mal zu spät gekommen ist. Und da kann man sich natürlich immer aufregen, was ich auch eine Weile lang gemacht habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, wegen dem kommt sie nicht, doch nicht pünktlich und ich habe dann einfach schlechte Laune. Und dann dachte ich, ja, was kann ich machen, damit ich keine schlechte Laune bekomme? Und habe angefangen, einfach immer ein Buch mitzunehmen, wenn ich mich mit ihr verabredet habe und habe geschaut, dass wir uns noch immer treffen, wo ich hinsitzen kann. Und dann habe ich halt einfach angefangen, bin ich hingesessen und habe etwas gelesen, bis sie gekommen ist. Und das war wunderbar, weil dann habe ich eine Pause gehabt, bin dann hässig geworden und sie ist nicht gestresst.
Gut, das wird vielleicht auch funktionieren, wenn der Bus zu spät kommt, je nachdem ein Buch parat zu haben. Hast du eine andere von diesen Strategien schon selber ausprobiert?
Ja, natürlich. Als ich das Buch von der Caroline Notenbart gelesen habe, habe ich natürlich versucht, die Sachen gerade anzuwenden. Und es braucht recht viel Willensanstrengung, um sich die Sachen wieder, immer wieder zu vergegenwärtigen. Aber tatsächlich, es hilft. Mhm.
Es geht ja darum, dass wir mit unseren Gedanken und mit unseren Gefühlen bewusst umgehen. Jetzt ist es ja so, dass wir wieder am Anfang eines Jahres stehen, wo uns auch die Weltlage sehr stark wird beschäftigen. Helfen die Tipps von der Caroline Notenbart in deinen Augen auch gegen den Weltschmerz, den man vielleicht auch ein bisschen empfindet?
Ich denke, die Tipps von ihr sind vor allem für die Alltagspsychologie hilfreich. Also dort, wo es um die kleinen Weichenstellungen von unserem psychischen Wohlbefinden geht. Und es kann ja dann irgendwann auch ein bisschen zynisch werden, wenn man angesichts von Klimawandel und bewaffneten Konflikten mit kognitiver Aufarbeitung kommt. Aber nichtsdestotrotz geht es in diesem Buch auch sehr viel um Selbstfürsorge und darum, wie wir unsere überlasteten Gehirn, die ja mit so vielen Eindrücken und Anforderungen müssen schlagen müssen, wie wir denen ein bisschen Ruhe verschaffen. Und ich glaube, gerade wenn die Weltlage so überfordernd ist, wie sie jetzt war in der letzten Zeit und vielleicht auch wird sie wieder in den nächsten Monaten, glaube ich, dann können so Strategien durchaus uns ein bisschen Linderung im Kopf bringen.
Tina, du und deine Kolleginnen und Kollegen, die für Glückskolumnen schreiben, ihr befasst euch ja immer wieder mit dem, was uns im Alltag zufriedener macht. Gibt es so gewisse Best-of sozusagen, gewisse Sachen, die verlässlich zu mehr Glück im Alltag führen?
Ja, Nummer eins, es kommt fast in allen oder eigentlich in allen Glücksstudien kommt das raus, das ist ein soziales Netz. Also Menschen, die gute, freundliche, verlässliche Beziehungen zu anderen Menschen pflegen, die leben generell glücklicher und gesünder. Das können Familie und Freunde sein, das können aber auch Nachbarn und Arbeitskollegen sein, das kommt nicht so drauf an. Wichtig ist einfach, dass die Begegnungen freundlich und herzlich und sinnstiftend sind. Und es kommt auch gar nicht so unbedingt auf die Anzahl der Freundschaften drauf an, sondern eben um die Art der Begegnungen. Mhm. Also in ein soziales Netz zu investieren, das ist sicher nie verkehrt. Und handherum ist Einsamkeit das Gesundheitsrisiko. Das gilt vor allem für ältere Leute, insbesondere auch schon in jüngerem Alter, aber das akzentuiert sich mit zunehmendem Lebensalter. Für ältere Menschen ist Einsamkeit sogar ein grösseres Gesundheitsrisiko als Fettleibigkeit und auch das Sterberisiko ist höher. Mhm.
Es gibt ja unter den Sachen, die wir uns Anfangsjahr vornehmen, so ein paar Klassiker. Und ich würde sagen, der Klassiker schlechthin, auch in meinem Umfeld, ist mehr Sport treiben. Ist das tatsächlich das, was uns glücklicher macht?
Ja, ich würde nicht sagen, es muss unbedingt Sport im Sinne von intensiven Sport sein oder Training, aber Bewegung, ja, auf jeden Fall. Bewegung ist gesund für Gemüt und Körper. Bewegung ist gut fürs Wohlbefinden. Es senkt das Risiko für Depressionen, aber auch für viele Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer, auch Demenz. Regelmäßige Bewegung kann auch verbessert die Stimmung, kann den Schlaf verbessern. Es ist wirklich eigentlich, man tut sich selber sehr etwas Gutes, wenn man sich regelmäßig bewegt. Aber auch da ist wichtig, dass die Bewegung regelmäßig ist und über einen langen Zeitraum. Sprich, man soll sich da nicht zu nichts zwingen, sondern möglichst etwas wählen, das einem Spass macht, das man gut in seinen Alltag integrieren kann und das man dann auch möglichst lange durchzieht.
Mhm. Wir können übrigens zu den einzelnen Sachen, die wir jetzt besprechen, auch noch passende Beiträge verlinken. Dann sieht man dort zum Teil auch noch, aus welchen Studien das stammt, wo wir jetzt darüber reden. Wir haben jetzt vor allem über Sachen geredet, die man machen kann. Es gibt ja aber auch Leute, die sich einfach so ganz konkrete Sachen wünschen. Zum Beispiel irgendwie mehr Lohn, eine schönere Wohnung, ein tolles Auto und so weiter. Was macht es mit unserem Glück, wenn wir Zugriff haben auf mehr so materielle Sachen?
Ja, wie bei allem im Leben geht es auch darum, die eigenen Prioritäten richtig zu setzen und sich zu fragen, was einem wirklich wichtig ist. Wenn jetzt jemand zum Beispiel ein riesengroßer Autofan ist und jahrelang auf sein Traumauto hinspart und sich dann das endlich leisten kann, dann glaube ich durchaus, dass das langfristig zufrieden machen kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir die Wirkung von Ereignissen in der Zukunft überschätzen. Man nennt das den Impact Bias. Studien zeigen nämlich, dass mit der Zeit ein Gewöhnungseffekt eintritt und man dann nach einer Zeit wieder gleich glücklich oder unglücklich ist, wie man es vorher war, auch wenn man ein schöneres Auto oder mehr Lohn hat oder eine schönere Wohnung. Es lohnt sich also, den Fokus eher auf das zu setzen, was man im Moment hat oder wo man gerade im Moment lebt, anstatt das, was man in Zukunft noch sich wünscht oder könnte erreichen.
Wie wichtig ist es denn ganz allgemein für unser Leben, um sich Ziel zu setzen?
Ich finde Ziel schon etwas Wichtiges im Leben, weil sie können einem richtig vorgehen im Leben, sie können einem motivieren, bestimmte Sachen zu machen, sie können auch Sinn stiften. Wie bei den Vorsätzen lohnt sich zwar auch da, zum fragen, warum will ich das eigentlich erreichen? Will ich jemandem etwas beweisen? Fühle ich mich minderwertig? Oder geht es mir wirklich darum, ich selber will etwas lernen, etwas verbessern? Ich habe auch für die Glückskolumne, die du angesprochen hast, habe ich vor einer Weile mal über Bucketlists nachgedacht oder geschrieben.
Mhm. Also das sind so die Listen, wo man aufschreibt, was man unbedingt noch möchte machen im Leben.
Ja, genau. Die sind ja oft in Filmen oder in Büchern sind die beliebtes Thema. Ich finde Bucketlists eigentlich noch eine gute Sache, wenn sie immer so ein bisschen nach Fallschirmsprung und Roadtrip nach den USA tönt. Aber man kann ja so eine Bucketlist auch dafür verwenden, um sich zu überlegen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Was sind meine Prioritäten? Und ja, einfach zum Reflektieren darüber, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg oder muss ich meine Prioritäten ein bisschen verschieben? Und ich denke, mein Ziel ist es ähnlich. Also es geht ja darum, einfach um sich zu überlegen, was ist mir wichtig und lege ich heute schon Wert auf das?
Tina, wenn ich dir jetzt so zuhöre, alles in allem, sich fokussieren auf bestimmte Vorhaben, auf bestimmte Ziele, dann ist doch das irgendwie gar nicht so eine schlechte Idee mit diesen Vorsätzen Anfangsjahr, oder?
Ja, also man muss es auch nicht unbedingt Anfangsjahr machen. Man kann das jederzeit machen. Aber ja, ich finde immer so innehalten und sich überlegen, was will ich überhaupt, wo bin ich, das ist nie schlecht. Jetzt habe ich die ganze Zeit Werbung gemacht für Vorsätze und mache selber gar nie Vorsätze. Nein, aber etwas wollte ich noch sagen. Also ich finde aber genauso wertvoll wie nach vorne schauen, ist es ja auch zurückschauen. Das mache ich zumindest gerne am Ende des Jahres. Dass ich mir überlege, gibt es eigentlich Sachen, die ich zum ersten Mal gemacht habe das Jahr. Es werden immer ein bisschen weniger, je älter das man wird. Aber ich finde es trotzdem einmal noch schön und motivierend, um zu sehen, dass es jedes Jahr Sachen gibt, die man zum ersten Mal macht.
Gibt es bei dir so etwas, was du jetzt auch mitgenommen hast in dieses Jahr?
Ja, ich bin jetzt seit 2 Jahren wohne ich ganz nahe am See und im vorletzten Herbst habe ich mir vorgenommen, dass ich anfange mit Winterschwimmen, also im Winter einfach in den See gehen, nicht wirklich schwimmen, aber sagen wir Winterbaden. Und habe es dann irgendwann wieder aufgegeben. Und jetzt dieses Jahr habe ich mir das nochmal vorgenommen und wir haben ja vorher von Etappenziel geredet. Ich habe mir nicht gesagt, ich will jetzt den ganzen Winter immer baden, sondern ich habe gesagt, ja, ich gehe jetzt einfach einmal pro Woche, habe im Oktober angefangen und habe gesagt, ich schaue mal, wie lange das ist durchziehen. Und bis jetzt habe ich es durchgezogen, ins neue Jahr übergenommen und jetzt mal schauen, ob ich den Winter durchziehe.
Und macht das glücklich?
Ja, ich finde schon.
Danke vielmals, Tina, für das Gespräch.
Danke dir, Mirja.
Wer noch mehr sich möchte einlesen in all die Themen, die wir jetzt besprochen haben und auch drin, was uns echt zufriedener macht im Alltag, wir verlinken im Beschreibung zu dieser Episode gerne ein paar ausgewählte Beiträge und auch den allgemeinen Link zu unserer Kolumne «Zum Glück». Und das war es diese Woche vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe mit Tina Huber und die Folge produziert hat Zara Spreiter. Die nächste Folge von uns, die hören dir am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.